Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das Gehirn ist eine unglaublich komplexe Angelegenheit. Ich meine, hast du dich schon mal gefragt, wie es eigentlich zustande kommt, dass du dich an irgendetwas erinnern kannst? Ein menschliches Gehirn verarbeitet ungefähr pro Sekunde 80.000 Informationen, 99% davon sicherlich im Unterbewusstsein. Aber die meisten Informationen, die nehmen wir nicht wirklich wahr. Die bleiben nicht in unserem Gedächtnis. An die können wir uns sicher nicht erinnern. Bei mir dauert es manchmal 11 Treppenstufen, bis ich vergessen habe, warum ich diese Treppenstufen in den Keller gegangen bin und bleibe dann immer wieder vielleicht in meinem Büro oder so hängen, bis es mir dann wieder einfällt. An manche Dinge kann ich mich lange erinnern und ich weiß sie im Detail. Andere Dinge, die habe ich schon früh vergessen. Und die Frage ist, warum ist das eigentlich so? Na, das menschliche Gehirn, es arbeitet auf ganz unterschiedlichen Ebenen und bietet dort viele Möglichkeiten. Informationen werden unterschiedlich gespeichert und während meiner ganzen Schulzeit habe ich es nicht geschafft, die Informationen so zu speichern, dass ich sie behalten kann. Was eigentlich auch nicht so entscheidend ist, wenn man mit einem Tabellenbuch umgehen kann, dann kann man immer wieder nachschauen. Aber viele Dinge habe ich tatsächlich vergessen. Wir haben ein Kurzzeitgedächtnis, das dauert nur einige Sekunden, was wir dort behalten können. Wir haben ein Langzeitgedächtnis, das kann uns längere Jahre erhalten sein. Und wir haben ein Arbeitsgedächtnis, dass wir über einen kurzen Zeitraum uns Dinge speichern können. Auf jeden Fall werden diese Informationen in unserem Gehirn an unterschiedlichen Stellen gespeichert. Während wir zum Beispiel das Fahrradfahren oder das Autofahren lernen, wird das in einem anderen Areal gespeichert, in dem immer Informationen gespeichert werden, die automatisiert sind. Und das kann das Gehirn lange behalten. Dann gibt es andere Dinge. Unser Wissen zum Beispiel wird in einem ganz anderen Areal abgespeichert. Das braucht ein bisschen mehr Zeit, aber ist einfacher zu trainieren. Und jetzt kommt der Teil, der wichtig ist, da wo wir Bilder und Erinnerungen und Erlebnisse und Informationen speichern, da passiert das so in unserem Gehirn, dass verschiedene Neuronengruppen und Synapsen sich miteinander verbinden und Verknüpfungen entstehen und wann immer diese einmal aufleuchten und aufflackern als ganzes Zellereignis, es pulsiert dann einmal auf und das ist eine Erinnerung. Da, wo es Verknüpfungen gibt, da, wo Dinge miteinander verbunden sind und die pulsieren dann einmal auf, das ist deine Erinnerung. Sie lebt einmal auf. So, und die Frage ist, wie können wir denn aus einer Kurzzeiterinnerung oder einer aus unserem Arbeitsgedächtnis eine Langzeiterinnerung werden lassen? Wir müssen sie immer wieder neu aktivieren. Wir müssen sie immer wieder neu aufleben lassen, pulsieren lassen, vergrößern und aktivieren. So funktioniert das mit unseren Erinnerung. Da gibt es dann ganz nette Studien von kalifornischen Seehasen, bei denen das genauso getestet wurde und man geht davon aus, dass unser Gehirn ungefähr genauso funktioniert. Warum sage ich das? Wir haben heute die Möglichkeit, über die letzten 30 Jahre in unsere Gemeindegeschichte hineinzuschauen und uns zu erinnern. Da, wo vielleicht Dinge in Vergessenheit geraten sind, müssen wir sie neu aktivieren, sie uns neu ins Gedächtnis rufen. Wir müssen sie aufleben lassen in unserem Gedächtnis. Wir wollen uns heute als Gemeinde Gedanken machen, wie wichtig und wie notwendig es ist, dass wir das lernen. Uns daran zu erinnern, wie gut Gott ist. In dieser Erinnerung zu leben, sie zu aktivieren in unserem Leben, um auch zuversichtlich auf die nächsten 30 Jahre zu blicken. Und wir bekommen in Psalm 78 eine gewisse Anleitung, wie wichtig und wie notwendig Geschichte für uns ist und warum wir sie unbedingt in unserem Gedächtnis behalten sollten. Und ich möchte heute mit euch die Einleitung von diesem Psalm durchgehen. Er ist recht lang, deshalb nehmen wir heute nur diese ersten 8 Verse. Ein Maskil von Asaph. Horche, mein Volk, auf mein Gesetz. Neigt euer Ohr zu den Worten meines Mundes. Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruch, will Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit, was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir ihren Söhnen nicht verhehlen, sondern dem künftigen Geschlecht den Ruhm des Herrn und seine Stärke und seine Wunderwerke, die er getan hat, erzählen. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob, und ein Gesetz gestellt in Israel, die er unseren Vätern geboten hat, damit sie ihren Söhnen mitteilten, damit das künftige Geschlecht sie kenne, die Söhne, die geboren werden sollten, und sie aufständen und ihren Söhnen erzählten und auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote bewahrten und nicht würden wie ihre Väter ein widersetzliches und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das sein Herz nicht befestigte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Amen. Wir wollen uns heute hier drei Aspekte ansehen anhand von dieser Einleitung in diesem Psalm, um zuerst zu sehen, dass die Geschichte eine Notwendigkeit mit sich bringt. Asaf, er schreibt hier eine Unterweisung, ein Lehrgedicht. Ja, und wenn wir diesen ganzen Psalm lesen würden, dann haben wir es sehr viel zu tun mit dem Versagen, aber auch mit der Güte Gottes und dem Versagen des Volkes. Manchmal würden wir einfach Geschichte lesen und Geschichte stehen lassen und uns unseren eigenen Teil dabei denken und sagen, ist ja eine Geschichte, die einfach für sich dasteht, aber sie ist mehr als das. Es ist ein Lehrgedicht, nicht nur eine Geschichtsstunde von Israel. Der Psalmist, der verdeutlicht hier in einer Art Gleichnis eine folgende Sache, nämlich in dem sich jeder Gläubige irgendwo wiederfinden kann. Jeder Gläubige kennt die Zeichen der Gnade Gottes in seinem eigenen Leben und erfährt sie, während er auch auf der anderen Seite das Versagen sieht. Wir sehen auch uns selbst genau in dieser Geschichte. Der Psalmist, der fordert die Leser und die Hörer von diesem Psalm dazu auf und sagt, horcht, horcht, Volk Gottes, auf dieses Gesetz und neigt euer Ohr zu den Worten meines Mundes. Er sagt ihnen also, Achtung, passt mal auf, jetzt kommt etwas Wichtiges. Ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen, etwas, was du hören musst. Das ist immer wichtig für uns, wenn Gott zu uns spricht, wenn wir Geschichte sehen, und Gott uns lehrt, müssen wir bereit sein zu hören, was Gott uns sagen will. Müssen wir bereit sein zu hören, was Gott uns mitteilen will. Geschichte über Gott ist wichtig für uns. Und so wie jemand einen anderen mit dem Ruf Achtung dazu aufruft, gleich kommt was Wichtiges, jetzt musst du aufpassen, jetzt musst du schauen, worum es geht, fordert uns dieser Psalmist genau damit auf. Der macht deutlich, für seine Leser und Zuhörer von diesem Psalm, er will uns mit Geschichte konfrontieren. Er sagt, ich will meinen Mund auftun zu einem Spruch und ich möchte Rätsel hervorströmen lassen, nicht von irgendwoher, sondern aus der Vorzeit. Aus der Vorzeit. Geschichte zu hören ist für uns niemals ohne Bedeutung. Es ist wichtig für unser Leben. Es ist wichtig, dass wir lernen, dass Gottes Wort sehr viel Geschichte für uns enthält, die sehr wichtig für uns ist. Und wenn wir an die Geschichte des Volkes Gottes denken, dann finden wir einen unglaublich großen Schatz an Erkenntnis über Gott, wer Gott ist und was Gott tut. Manchmal wünschen wir uns vielleicht einfach eine Dogmatik, wo alles aufgezählt ist, so ist Gott, und wir würden uns damit zufrieden geben, aber wir würden Gott niemals so lieben lernen und so schätzen können, wie er ist und wer er ist, wenn wir diese Geschichte nicht hätten. Denn Gott ist ein Gott der Geschichte und Gott offenbart sich durch Geschichte und zeigt uns, was er tun will und was er tut. Das ist so, wie wenn du einen Lebenslauf hast von einer Person, dann weißt du im Kern, was diese Person ausmacht, was die Person erlebt hat, was sie schon getan hat in ihrem Leben. Aber es ist etwas ganz anderes, diese Person zu kennen, mit ihr unterwegs zu sein, mit ihr Zeit zu verbringen, mit ihr Gemeinschaft zu haben. Und so offenbart Gott sich nicht einfach nur durch Geschichte darüber, wer er schon ist und was er getan hat, sondern auch, wer er für uns ist. Und wir können das als Bild für uns in unserem Leben sehen. Und wenn wir an die Geschichte von Israel denken, dann denken wir auch daran, dass es einen mahnenden Charakter für uns hat. Nicht nur Geschichten über Gottes Wirken und Gottes Gnade und seine Liebe finden wir dort, sondern auch für das Versagen von Menschen, für das Scheitern der Menschen, für ihre Gottlosigkeit, für ihren Unglauben, für ihren Götzendienst. Die Geschichte Gottes, sie enthält viel mehr, als uns zu sagen, was passiert ist. Sie will uns belehren. Sie will uns unterweisen. Der Psalmist, der sagt hier, es sind Sprüche, es sind Rätsel, weil wir die Dinge oft nicht gleich sehen können. Stell dir vor, du schwimmst in einem Meer und du kannst die Weiten gar nicht wirklich erfassen und du siehst, wie unendlich weit dieses Meer ist und du schwimmst und du badest darin und du freust dich darüber und sagst, wow, ist das ein tolles, ein schönes Meer und da unten auf dem Meeresgrund sind sicherlich schöne Perlen und kostbare Edelsteine. Aber es reicht nicht zu wissen, dass sie da unten irgendwo sind, sondern du musst hinuntertauchen, um sie zu suchen, um sie zu sehen, um sie herauszuholen. Immer wieder begnügen wir uns mit den Geschichten der Bibel, indem wir an der Oberfläche herumschwimmen und wir können es reichlich tun. Aber sie möchten uns so viel mehr sagen. Der Psalmist sagt, ich will euch diese Rätsel vorhalten aus der Vorzeit. Ich will euch diese Perlen hervorholen. Ich will sie euch zeigen, die Schönheit dessen. Es ist unschätzbar, es ist kostbar, was die Geschichte für uns bedeuten sollte. Wir leben nicht nur im Hier und Jetzt. Es ist nicht nur wichtig, was wir hier und jetzt heute in der Gemeinde erleben können, in unserem Glauben an Jesus Christus, sondern was schon erlebt wurde. Was Gott schon getan hat in diesen Reihen, in diesen Menschen, ist wichtig. Und so können wir es auch in diesem Psalm und in dieser Anleitung lernen, wie notwendig Geschichte für uns ist, weil sie einen mahnenden Charakter hat, weil sie einen lehrenden Charakter hat. Und so ist das nicht nur, wenn wir über die Geschichte der Schrift nachdenken, über die Glaubenshelden oder andere Dinge, die uns dort wichtig werden, sondern indem wir das auch in unser eigenes Leben übertragen. Denn Gott wirkt, weil er ein lebendiger Gott ist. Und er will uns durch sein Wort lehren und er will uns zeigen, wie da all das in unserem eigenen Leben zur Anwendung kommen kann. Gott ist ein Gott der Geschichte. Er zeigt uns, wer er ist, durch Geschichte. Also Glaubensgeschichte ist notwendig. Nur wenn wir die Geschichte lernen und wenn wir sie verstehen und wenn wir sie immer wiederholen und sie in unserem Gedächtnis hervorrufen, können wir auch verstehen, wo wir hier und jetzt leben, heute. Viele Dinge passieren und wenn wir die Geschichte nicht kennen, dann können wir auch die Welt, in der wir leben, nicht verstehen. Sie ist notwendig für uns, aber nicht nur das, sondern er zeigt uns weiter auf, dass die Geschichte auch gleichzeitig immer eine Pflicht mit sich bringt. Er beschreibt es so, dass die Väter diese Geschichten erzählten. Früher war es so, da wurden die Geschichten über Gott mündlich überliefert, weitergegeben. Es war die Verantwortung der Väter, in den eigenen Häusern die großen Taten Gottes zu erzählen. Zu erzählen, was Gott Großes im Volk bewirkt hat. Zu erzählen, wie herrlich und wie großartig Gott ist. Das, was er unter den Vätern gewirkt hat, sollten sie ihren Söhnen erzählen. Und die sollten es wieder ihren Söhnen erzählen. Die Geschichte wurde nicht trocken und statisch weitergegeben, sondern zeigt so gut auf, wie der Psalmist es selbst wahrgenommen hat, in Vers 3, was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben. Das wollen wir nicht verhehlen. Wir können und dürfen das, was unsere Väter uns erzählt haben, das, was wir über die Geschichte von Gott wissen, das dürfen wir nicht verheimlichen. Wir dürfen unsere nächste Generation nicht darüber im Unwissenden lassen. Ich habe so drüber nachgedacht und dachte, wie kostbar ist es für all diejenigen, die das zu Hause erlebt haben, die zu Hause belehrt worden sind darüber, wie groß Gott ist, die all diese Heilsgeschichten, diese Rettungsgeschichten Gottes kennen und ihn dadurch kennengelernt haben. Sie wurden nicht nur mit diesen Geschichten über Gott und von Gott selbst betraut, sondern durften auch miterleben, wie Gott Geschichte schreibt in diesen gläubigen Elternhäusern. Menschen, die Gott lieben. Und jetzt könnten wir vielleicht dazu geneigt sein, uns auszuruhen und zu sagen, ja, Moment mal, wir müssen ja nicht mehr das Wort in dieser Form weitergeben. Wenn meine Kinder sich irgendwann dafür interessieren, dann können sie sich eine Bibel am Büchertisch kaufen und können dann selber nachlesen, was sie über Gott wissen wollen. Es ist schon so, es ist einfacher geworden. Wir müssen es nicht mehr so bewahren, weil es ja aufgeschrieben ist. Aber das löst keinen von der Verantwortung, sich nicht beständig an diese Taten Gottes zu erinnern und sie weiterzugeben und davon zu reden. Denn wie schnell berauben wir die Generation, die nach uns kommt? Wie schnell berauben wir denen, die nach uns kommen, indem wir es nicht erzählen? Indem wir es sparsam erzählen? Indem wir nicht ständig in unseren eigenen Erinnerungen darüber verweilen, wer Gott ist? Nein, wir wollen es ihnen nicht verhehlen, wollen nicht schweigen, wollen es nicht unterlassen, sondern wir müssen es erzählen. Wir müssen uns daran erinnern, was Gott getan hat. Wie oft erzählen wir manche Dinge vielleicht so langweilig wie möglich? Wir erzählen einfach nur die Geschichten darüber, was passiert ist, können die Brücke zu unserem eigenen Leben nicht schlagen. Wir machen es langweilig. Langweilen die Kinder vielleicht mit irgendwelchen Geschichten, die uns selber nicht mehr begeistern, an die wir uns selber gar nicht mehr so gerne erinnern. Nein, wir wollen es sie nicht verhehlen, wollen es nicht verheimlichen. Wir wollen dem zukünftigen Geschlecht was erzählen, nicht was wir getan haben, nicht was wir geleistet haben, nicht unsere Fähigkeiten, nicht unsere Errungenschaften im Glauben, sondern wir wollen erzählen von dem Ruhm Gottes, von dem Ruhm des Herrn, von seiner Stärke, von seinen Wunderwerken. Wir wollen davon reden, was er getan hat, nicht was wir getan haben. Wir wollen davon reden, was er Großes bewirkt hat, was er gemacht hat. Wir wollen auf die künftige Generation blicken, die nach uns kommt, und wollen ihnen nicht all das verheimlichen, sondern sicherstellen, dass sie die Geschichte Gottes kennen, dass sie wissen, wer Gott ist, dass sie sehen können, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat und gearbeitet hat, über seinen Ruhm, seine Stärke, seine Macht, seine großartigen Taten, seine Gnadentaten. Wir wollen es nicht vergessen. So eine wichtige Lektion für uns. Wir wollen es nicht vergessen, wollen nicht nachlässig darin werden, das unseren Kindern weiterzugeben, die großen Taten Gottes. Wie sehr schwinden diese Dinge immer wieder in deinem und in meinem Leben? Sind wir vielleicht nachlässig geworden, diese großen Taten zu erzählen, sie weiterzugeben, sie uns immer wieder neu in Erinnerung zu rufen, was Gott in unserem eigenen Leben getan hat, was Gott hier mitten unter uns in dieser Gemeinde getan hat, wie herrlich er uns geführt hat, wie er unser Beten und Flehen erhört hat, wie er Menschen zu sich gezogen hat. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wie viele Bilder von Taufen hier gezeigt wurden. Wir dürfen nicht aufhören, uns beständig an diese Dinge zu erinnern und sie weiterzugeben. Wir haben eine Pflicht für diese Geschichte, die Gott mitten unter uns schreibt. Und wir müssen sicherstellen, dass wir bereit sind und dass wir dafür einstehen und es uns zur Aufgabe machen, das weiterzugeben, davon zu reden. Spurgeon hätte es so auf den Punkt gebracht, sagte, jeder Hausvater sollte mit seinen Hausgenossen um das flackernde Kaminfeuer geschart die herrlichen Geschichten der Bibel in lebendiger Anschaulichkeit erzählen. Dazu die Taten der Märtyrer und der Reformatoren und nicht zuletzt auch der Gnadenführungen des Herrn, die er in seinem eigenen Leben erfahren hat. Im Sommer kann man vielleicht das Kaminfeuer auslassen, aber ansonsten beschreibt er es so gut. Jeder Hausvater in seiner Verantwortung sollte die, die bei ihm sind, die Gott ihm anvertraut hat, zu sich nehmen und ihnen diese Taten Gottes erzählen. Spannend. Erzählen, wie Menschen bereit waren, für ihren Glauben zu sterben. Erzählen, wie er selbst diese Gnadenfügungen Gottes in seinem eigenen Leben erlebt hat. Nicht nur für die nächste Generation ist das wichtig. Das ist die große Aufgabe, sondern auch uns selbst beständig daran zu erinnern. Uns selbst ständig in Erinnerung zu rufen, wer Gott eigentlich für uns ist. Wie herrlich und wie wundervoll er arbeitet. Und wie diese Geschichte Gottes beständig vor Augen haben. Beständig tragen. Er geht weiter in Vers 5. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gestellt in Israel, die er unseren Vätern geboten hat, damit sie ihre Söhne mithalten, damit das künftige Geschlecht sie kennte und die Söhne, die geboren worden sollten, und sie aufständen und es ihren Söhnen erzählten. Gott gab sein Wort und Gott richtete dieses Wort auf in Jakob. Er sagte, Jakob, mit dir will ich dieses Volk bauen. In dir sollen diese Stammesväter sein. mitten in einer Welt, die voller Götzendienst war, mitten in einer Welt, die voll davon übersät war, dass Menschen sich nicht für Gott interessierten. Gott vertraute dieses Wort Jakob an und er sollte es bekannt machen. Er sollte mit seiner Familie diese Basis darstellen. Aber wir wissen es, nicht nur das, sondern Gott gab seinem Volk Israel diesen Bund, dieses Gesetz, das sie halten sollten, das sie verkündigen sollten, das Gesetz, das sie bewahren sollten, das sie von Generation zu Generation weitergeben sollten. Eine wahrscheinlich der bekanntesten Stellen, 5. Mose 6, Vers 6. Hier macht er es so deutlich und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sie sollen auf deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen zu Stirnbändern sein zwischen deinen Augen. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Gottes Wort wird niemals langweilig. Es wird niemals langweilig, es zu bewahren. Es wird niemals überholt. Es wird niemals veraltet werden. Es wird niemals abgenutzt werden. Es verliert niemals an seiner Kraft. Gottes Wort hat die Kraft, einen mächtigen Kanal in unser Herz hineinzuschaffen und sich dort zu verankern, damit wir in unseren Erinnerungen uns ständig daran erinnern können, wie gut Gott ist. Solange es Menschen gibt, müssen sie das hören. Solange es Menschen gibt, müssen wir davon reden, wer Gott ist, wer er für uns ist, was er für uns getan hat und was wir über ihn wissen. Wir können nicht anders. Wir müssen es weitergeben. Aber wie können wir es schaffen, ein Leben zu führen, das so voll ist von Gottes Wort? Er sagt es hier so gut: Ich will euch belehren. Ich will es euch wichtig machen. Ich will euch diese Pflicht, die ihr habt, vorhalten. Und er sagt es hier so gut, ich will euch belehren, dass ihr diese Schätze der Geschichte kennt, diese Rätsel aus der Vorzeit erkennt. Und vielleicht denkst du, ja, also eigentlich weiß ich doch so viel. Ich war in der Kinderstunde und ich war so oft in der Kibiwo und ich kenne mich mit den Geschichten Gottes aus. Aber er sagt es hier so gut, du weißt nur das. Letztendlich weißt du nur das, was du dir auch in Erinnerung rufen kannst. Du kannst nur das über Gott sagen und über Gott wissen, was du dir in deinen Kopf rufen kannst, in dein Herz rufen kannst. Das ist das, was du wirklich weißt. Und wenn du irgendwann nichts mehr hast und wenn dir deine Bibel genommen wird oder sonstige Dinge, dann weißt du nur das über Gott, was in deinem Herzen wohnt. Weißt du nur das über Gott, was du dir in Erinnerung rufen kannst. Das ist mir immer wieder aufgefallen, wenn ich die Bibel lese, sie immer wieder lese, sie vielleicht auch immer wieder durchlese, sie manchmal sich einfach in einen Tag einreiht, der voll von Aufgaben ist. Und Gott spricht zu mir und es trägt mich durch den Tag hindurch, aber ich kann all diese Dinge nicht immer behalten und ich vergesse sie wieder. Ich kann sie mir oft über einen langen Zeitraum gar nicht verinnerlichen und es ist so wichtig. So wichtig, dass wir das immer wieder neu lernen, Gottes Wort nicht nur täglich zu lesen, sondern es wiederzugeben, es uns einzuprägen, es auswendig zu lernen, darüber zu reden, darüber auszutauschen, nicht oberflächlich, sondern diese Schätze, diese Edelsteine aus dem Meeresgrund zu fischen, darüber nachzudenken. Was hat das für eine Bedeutung für mein Leben? Denn wir wissen nur die Dinge über Gott, die in uns wohnen, die wir in Erinnerung tragen, die wir abrufen können. Und vor diese Aufgabe setzt uns dieser Psalmist heute. Wir wollen den ganzen Verstand und alles, was Gott uns gegeben hat, gebrauchen, um uns an diese Dinge zu erinnern, um diese Pflicht der Geschichte auszufüllen. Nicht nur die Geschichten der Bibel, nicht nur das, was wir in der Bibel über Gott lesen, ist entscheidend, auch wenn wir hier in unsere Gemeinde hineinschauen und hineinblicken, was er hier getan hat, wie er hier Geschichte geschrieben hat. In dieser Gemeinde haben wir die Möglichkeit zu sehen, wie herrlich Gott ist, wie großartig und wie gnädig Gott ist und wie er uns immer wieder neu überschüttet mit seiner Liebe und mit seiner Gnade. Dann haben wir die Pflicht, davon zu reden. Dann haben wir die Aufgabe, ihn dafür groß zu machen, was er mitten unter uns getan hat, seine großen Taten zu erzählen. Ein jeder ist unterschiedlich lange Teil dieser Gemeinde und hat unterschiedliche Dinge gesehen und miterlebt und gehört. Und wir können diese Wundertaten heute uns neu in Erinnerung rufen. Heute neu davon erzählen, uns gegenseitig ermutigen und erbauen damit. Deshalb mach es dir doch zur Aufgabe, wenn du noch nicht lange in der Gemeinde bist, dann such diejenigen heute auf, die schon lange sind und sag, erzähl mir deine Top 5. Erzähl mir deine Top 5 Ereignisse, wie Gott sich groß verherrlicht hat mitten in dieser Gemeinde. Und wenn du schon lange bist, in dieser Gemeinde bist, dann überleg dir und bereite dich darauf vor, wenn nachher die jungen Leute kommen, was sind deine Top 5, die du heute erzählen würdest, was Gott Großes getan hat, wovon du Zeuge sein durftest, das mitzusehen, damit du dich daran erinnerst, damit du jetzt die Aufgabe dafür hast, Gott groß zu machen, dafür, was er getan hat. Und ich musste in der Vorbereitung immer wieder neu daran denken, wie reich ich gesegnet war, Teil dieser Gemeinde werden, geworden zu sein. Und was ich gelernt habe, Erkenntnisse, die ich aus dem Wort Gottes wusste, die ich wusste, aber hier habe ich gesehen, wie sie aufleben. Hier habe ich gesehen, dass sie Wirklichkeit sind. Ich habe hier in der Gemeinde gelernt, dass Gott Gebet wirklich erhört. Ich habe es gewusst, ich habe es in der Bibel gelesen, aber hier habe ich es gelernt. Zu beten und zu beten und zu beten und dann zu sehen, wie Gott das bewirkt. Dinge weitergeben zu können. Und die Geschwister beten mit. Man betet und betet und Gott erhört. Und Gott tut es. Das habe ich hier erlebt. Ich habe hier gelernt, ich erinnere mich gerne daran, beständig zu beten. Nicht aufzuhören zu beten. Wie oft hätte ich schon aufgegeben, und Anliegen wären wieder irgendwo hinterm Tisch runtergefallen. Aber nein, ich komme hierher und darf immer wieder neu erleben. Lasst uns nicht vergessen, dafür zu beten. Lasst uns nicht aufhören, hierfür zu beten. Das habe ich hier gelernt. Daran erinnere ich mich. Treue im Gebet. Ich erinnere mich daran, wie immer wieder Geschwister auf mich zukamen und mir meine Sünden gezeigt haben. Dinge, die ich bis dahin nicht sehen konnte. Dinge, von denen ich selbst vielleicht von mir gut gedacht hätte, aber Gott mir Menschen aus dieser Mitte zur Seite gestellt hat, die gesagt haben, hier pass mal auf, das ist nicht gut, da brauchst du Veränderung, das muss Gott in dir neu machen. Siehst du das nicht? Sag nein, aber jetzt. Immer wieder, wenn ich schwierige Zeiten hatte, habe ich hier mitten in dieser Gemeinde ein geistliches Zuhause gehabt, das ich schätzen und lieben gelernt habe. Ich könnte viele Punkte erzählen. Ich hoffe, auch du kannst viele Punkte erzählen, was Gott dich gelehrt hat, wie du Gott selbst hier wahrgenommen hast, was Gott dir gezeigt hat in dieser Gemeinde. Dann haben wir beide die Pflicht, das weiter zu sagen, die Pflicht, das immer wieder uns neu in Erinnerung zu rufen. Aber auch, es gibt ein Ziel der Geschichte. Das ist der dritte Punkt. Es gibt ein Ziel nach der Pflicht. Und er sagt es in Vers 7 und 8. Und sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote bewahrten und nicht würden wie ihre Väter ein widersetzliches und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das sein Herz nicht befestigte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Du brauchst die Geschichten der Wundertaten Gottes aus seinem Wort verankert in deinem Herzen, abrufbar in deinen Erinnerungen und ständig auf deinem Mund redend vor anderen Menschen, damit diese Ziele erreicht werden können. Erstens sagt er, damit sie Gott vertrauten, damit die Menschen, die nach uns kommen, und ich bin sicher auch wir selbst, damit wir Gott vertrauen. Die Geschichte soll das Ziel haben, dass wir unser ganzes Vertrauen, unsere ganze Hoffnung, unseren ganzen Glauben auf Gott setzen. Wie oft fällt uns das schwer? Und wir vertrauen lieber anderen Dingen, anderen Quellen, vertrauen gerne dem natürlichen Fluss des Lebens, vertrauen oft und gerne anderen Menschen, unserem eigenen Verstand, unseren Fähigkeiten. Aber all diese Geschichten, sie bezeugen Gottes gütige Hand, bezeugen seine Liebe und seine Gnade. Jede Unterweisung der Schrift soll dazu dienen, dass unsere Hoffnung und unseren Glauben auf Gott gegründet ist. Der Glaube kommt aus der Predigt, sagt Paulus. Wie soll die nächste Generation an Gott glauben, wenn wir ihnen nicht erzählen, wie groß Gott ist? Aber wir sollen auch seine Taten nicht vergessen. Die Bibel ist voll davon, von Geschichten Gottes, wie Gott Wege mit Menschen geht und sein Volk aber damit konfrontiert und sagt, hey, ihr habt mich vergessen. Ihr habt mich vergessen. Nicht ich euch, ihr habt mich vergessen. Die Geschichten sind voll davon. Wenn wir unseren Kindern Geschichten erzählen, erzählen wir ihnen gerne Heldengeschichten, nicht wahr? Erzählen ihnen gerne die Geschichten, wo wir Dinge gut gemacht haben. Erzählen ihnen vielleicht noch die guten Seiten von all dem, was wir erlebt haben. Aber wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sehen wir, Gott konfrontiert sein Volk immer wieder neu damit. Ihr habt mich vergessen. Ihr seid gefallen. Als Beispiel Hesekiel 23, Vers 35. Darum, so spricht der Herr, Herr, weil du mich vergessen hast und mich hinter deinen Rücken geworfen hast, so trage du auch deine Schandtat und deine Hurereien. Jesaja 51, 13. Und dass du den Herrn vergisst, der dich gemacht hat und der die Himmel ausgespannt hat und die Erde gegründet hat. Richter 3, Vers 7. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn und vergaßen den Herrn, ihren Gott. Und sie dienten dem Baalim und den Ascherot. 5. Mose 8, Vers 19. Und es wird geschehen, wenn du irgend den Herrn, deinen Gott, vergisst und anderen Göttern nachgehst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederbeugst, ich zeuge heute gegen dich, dass ihr gewiss umkommen werdet. Wir dürfen uns nicht allzu sehr auf die sichere Seite schlagen und sagen, ich werde Gott niemals vergessen. Ich werde Gott immer in meinem Fokus behalten. Die Bibel ist voll davon, dass Menschen Gott vergessen haben. Menschen, die einst Gott geliebt haben. Menschen, die mit dabei waren, zu sehen, wie Gott sie durch die Wasser geführt hat. Wie Gott all diese Wunder getan hat. Wir beginnen dort zu vergessen, welche Worte Gott uns gegeben hat, wo wir Gott vergessen. Wo es nicht mehr lebt, wo es in unseren Erinnerungen nicht mehr hochkommt, wo es nicht mehr lebt und atmet, wo es nicht mehr gelesen wird, wo keine Leidenschaft mehr dafür da ist. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, dann merke ich, dass ich mich eigentlich an kaum Dinge erinnern kann. Ich kann mich an fast keine Lerninhalte erinnern, die ich seitdem nicht mehr gebraucht habe. Den Dreisatz kenne ich gut, den brauche ich immer wieder. Aber die anderen Dinge, die schwinden langsam. Dinge, die ich nicht brauche, Dinge, die ich nicht wiederholt habe, irgendwann fangen sie an zu schwinden. So ist das auch mit dem, was wir über Gott wissen. Dem, was in Erfahrungen, in unseren Erinnerungen über Gott lebt. Wenn wir aufhören, uns daran zu erinnern, dann fangen wir an zu vergessen. Fangen wir an, das in den Hintergrund zu schieben. Wie wird das dann sichtbar? Der Psalmist sagt es. Durch ein unheiliges Leben, indem du nicht mehr an Gott denkst, sondern an dich denkst, indem sich Sünde einschleicht. Und dann dieser dritte Aspekt, wir aufhören, seine Gebote zu bewahren. Wir seine Gebote nicht mehr bewahren, nicht mehr auf sein Wort achten. Wir können eine Sache nur bewahren und beschützen und verschließen, wenn wir es kennen. Wenn wir eine Sache nicht kennen, wird es uns nicht wichtig sein, etwas zu bewahren. Es wird nur Platz einnehmen. Bewahren und mittragen können wir nur die Dinge, die uns wichtig sind. Und wenn wir Gott dann erstmal vergessen haben, vergessen wir auch ganz schnell, was Gott in unserem Leben bewirkt hat und können es nicht länger behalten. Es macht so einen großen Unterschied, wer dir etwas sagt. Und wie wichtig die Person ist, die dir etwas sagt. Wenn die Person keinen Bezug und keine Autorität in deinem Leben hat, wird es dir nicht viel bedeuten. Wenn der Postbote bei mir zu Hause klingelt und mir sagt, wie ich zu leben habe, interessiert mich das nicht wirklich. Aber wenn Gott es mir sagt, derjenige, der Himmel und Erde gemacht hat, derjenige, der über allem thront, der König aller Könige, dann sollte uns das wichtig sein. Dann sollten wir seine Gebote bewahren. Und nicht so, wie die Väter, die er hier beschreibt, treulos gegen Gott handeln. Damit die Treue zu Gott nicht verloren wird. Er sagt es, und nicht so würden wie ihre Väter ein widersetzliches und widerspenstiges Geschlecht. Ein Geschlecht, das sein Herz nicht befestigt und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Sie wurden widersetzlich, widerspenstig. Ihr Herz war nicht fest. Ihr Herz war nicht ausgerichtet auf Gott selbst. Menschen, die untreu werden, egal in welchem Bereich, ob es auf geschäftlicher Ebene ist, ob es in der Ehe ist oder in sonstigen Bereichen, es hört sich erst vielversprechend an, die Treue zu brechen und es scheint aufregend zu sein, aber irgendwann geht das Leben darunter zugrunde. Diese Probleme holen uns ein. Und obwohl das Volk Gottes Gott angesehen hat und wusste, wie gnädig und liebevoll Gott zu ihnen war und nicht aufhörte, zu ihnen zu reden, richteten sie ihr Herz in die entgegengesetzte Richtung, weg von Gott. Wir brauchen das beständige Erinnern, das beständige Nachdenken über Gottes guten Wegen, damit wir nah bei ihm bleiben, damit wir uns nicht von ihm abwenden, damit unser Herz bei ihm bleibt, befestigt bei ihm bleibt. Und die nächste Generation, sie braucht diese Erinnerung. Sie braucht es, dass wir davon reden, damit sie lernen, damit sie es lernen, ihr Vertrauen in Gott zu setzen. Damit sie es lernen und es nicht vergessen. Damit sie nicht treulos handeln. Damit sie nicht aufhören, Gottes Gebote zu bewahren. Heute haben wir diese wundervolle Möglichkeit zum Nachdenken, zum Reflektieren, zum Festhalten, wie gut Gott ist. Und wir können auf diese 30 Jahre Gemeindegeschichte sehen und sehen, wie Gott diese Gemeinde hier geliebt hat, sie geführt hat, sie bewahrt hat. Wie viele Menschen hier zum Glauben gekommen sind. Menschen, die diesen Glauben bezeugt haben mit der Taufe. Menschen, Gott gedient haben. Wie viele Gebete Gott mitten in diesen Reihen beantwortet hat. Wie viele Familien er hier zusammengeführt hat. Wie er diese Glaubensfamilie hier gestärkt, gebaut, gewollt und geliebt hat. Und lasst uns heute an diesem Tag, an dem wir uns freuen dürfen, an dem wir dankbar sein dürfen, an dem wir uns neu daran erinnern dürfen, was Gott Großes gewirkt hat. Lasst uns diese Möglichkeit nutzen, ihm allein die Ehre und den Dank dafür zu geben. Amen. Lasst uns auch noch einmal aufstehen und ich möchte beten. Vater, wir schauen auf zu dir und wir können nicht anders, als dich zu loben und dich zu preisen dafür, wie gut du bist. Zu sehen, wie herrlich du bist. Zu sehen, wie viel Gnade und wie viel Liebe du für uns hast. Und möchten uns deine Geschichten, Herr, in Erinnerung rufen. Weil du ein Gott der Geschichte bist. Und weil du auch eine Geschichte mit uns hast. Und wir wollen zurückschauen auf diese Geschichte und wollen demütig und dankbar dir die Ehre dafür geben. Für alles, was du getan hast. Und wir sind zuversichtlich und möchten diese Pflicht wahrnehmen, diese Geschichte weiterzugeben und sie zu würdigen, damit wir auch weiterhin als Gemeinde und die, die immer noch hinzugefügt werden, nicht aufhören, unser Vertrauen in dich zu setzen. Dass wir dich nicht vergessen, sondern dein Wort bewahren und dich lieben und ein Herz haben, das eng und fest bei dir ist, Herr. Und wir beten das zu deiner Ehre. Und in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.